Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Herzlich willkommen zu dieser Sendung, in der wir uns heute um Recht und Gesetz kümmern und auch darum, wie man es umgehen kann.
Recht bezeichnet die Gesamtheit genereller Verhaltensregeln, die von der Gemeinschaft gewährleistet werden. Ein Gesetz ist im eigentlichen Sinn des Wortes eine Festlegung von Regeln.
Tuning ist ja an sich ein ganz harmloses Hobby, so, ne? Ich meine, es gibt halt in jeder Szene ein paar schwarze Schafe und wegen denen sind wir hier.
Geschlechterklischees umkehren und gegen den Strich bürsten, das ist die wahre Mission der Fear Leaders.
Schuldig oder unschuldig, das darf nicht von der Kleidung abhängen und tut es vielleicht doch ein bisschen.
Recht und Gesetz auf der einen Seite und das freie, das wilde Leben auf der anderen. Wo beides aufeinander prallt, schauen wir heute hin. Zu den Hamburger Autotunern, die sich unter Polizeibeobachtung ihre aufgemotzten Wagen zeigen. Vor Gericht versuchen wir, das Urteil mit der richtigen Kleidung zu beeinflussen. Und weil unsere Vorstellungen, was Recht und Gesetz ist, ja nicht nur von der Wirklichkeit, sondern auch ganz entscheidend von Film und Fernsehen geprägt werden, haben wir uns heute eine Schauspielerin eingeladen. Lisa Marie Janke lebt in Berlin und sie ist in der gerade abgedrehten dritten Staffel der Erfolgsserie Four Blocks zu sehen, die im Winter ins Fernsehen kommt. Sie spielt die erste Kriminalhauptkommissarin Alexandra Winter beim LKA, Bereich organisierte Kriminalität, Banden und qualifizierte Eigentumskriminalität, Rauschgiftdelikte. Ein weites Feld also. Jetzt ist sie hier im Studio. Hallo Lisa Marie Janke.
Hallo, danke für die Einladung.
Was muss denn eine deutsche Fernsehpolizistin für so eine Rolle mitbringen?
Wahrscheinlich erstmal Autorität ausstrahlen, streng gucken, keine Angst vor so Sätzen wie Harry holt schon mal den Wagen oder darf ich kurz reinkommen und dann Familienangehörigen sagen, die Tochter, Mutter und so weiter ist gerade gestorben. Einsatzbereitschaft, Glaubwürdigkeit und Lust auf kriminalistische Stoffe.
Und das können Sie besonders gut oder warum sind
ja,
Sie da
ich
ausgewählt
bin,
worden?
Also warum ich ausgewählt worden bin, das weiß ich nicht. Ich müsste man die Caster fragen und den Regisseur und den Sender. Das Casting hat einfach gut geklappt mit dem Hauptdarsteller, mit dem, der den Tony Hamadi spielt, der Kida Ramadan. Und da hat irgendwas geklappt wahrscheinlich. Ich bin ein total großer Krimi-Fan. Also ich gucke und lese leidenschaftlich gerne Krimis, von Tatort über Netflix-Serien, Marcella, Die Brücke, Kommissarin Heller, Rosenheim Cops, alles.
Four Blocks ist ja eine echte Ausnahme im deutschen Serienbusiness. Im Mittelpunkt stehen nicht die Ermittler, sondern die Verbrecher. Es geht vor allem um Clan-Kriminalität, um den Clan von Tony Hamadi. Es sind auch viele Laiendarsteller aus dem Milieu dabei. Wie haben Sie denn die Dreharbeiten erlebt?
Oh, das war total spannend. Also das war ein ganz, ganz begeistertes Team, was mit viel Leidenschaft bei der Arbeit dabei war. Von allen Kollegen, mit denen ich zu tun hatte, über Produktion, Maske, Technik, Kamera, waren alle mit super viel Spaß dabei und sehr professionell. Und ja, wir hoffen, dass sich das überträgt und dann praktisch Ende des Jahres die Fans irgendwie eine spannende Staffel sehen können.
Four Blocks ist ja völlig anders gemacht als ein Tatort. Was ist denn Ihrer Ansicht nach der Unterschied zwischen einer Four Blocks-Kommissarin und der klassischen Tatort-Kommissarin, wie wir sie vom Sonntagabend kennen?
Also ich weiß gar nicht, ob man da so einen Unterschied machen muss. Die ist natürlich krasser und härter und noch zielstrebiger. Und ich glaube, es ist einfach auch, wie die Ästhetik wieder gedreht wird bei Four Blocks, ist nochmal anders, als wir es vom Tatort kennen. Wobei ich da auch sagen muss, ich gucke fürchterlich gerne Tatort. Ich bin großer Fan von Rostock, von dem Team aus Dortmund. Und in Four Blocks kann ich jetzt gar nicht so viel verraten. Das muss man dann Ende des Jahres sehen. Aber die ist auf jeden Fall, glaube ich, ein spannender Neuzugang da in der letzten Staffel. Frau Winter, ja.
Sie sind ja jetzt erst dazugekommen, weil sich Ihr Vorgänger in der Serie mit viel Geld von Tony Hamadi hat bestechen lassen und dann als Polizist ausgestiegen ist. Weiß man eigentlich, wie die richtige Polizei solche Drehbücher findet? Gibt es da Feedback?
Ich habe mich zum Beispiel in der Vorbereitung mit einem Kommissar getroffen, der auch wirklich in seinem echten Leben als Hauptkriminalkommissar arbeitet. Mit dem habe ich mich stundenlang auch über Tatort, und da gibt es unterschiedliche Meinungen, das ist besonders authentisch oder das ist besonders richtig. Und dann habe ich ihn mal so gefragt, wie das, habe ich ihm vom Drehbuch erzählt, und er meinte, ja, ja, das und das und das. Und so läuft das dann, wenn dann so eine besondere Aufbauorganisation gegründet wird, wenn irgendwie ein ganz bestimmtes Thema besonders brenzlig ist. Das ist, nennt sich BAO, oder man kennt es eher unter Soko. Und dann habe ich ihm das so geschildert, und er hat mir geschildert, wie so Einsätze laufen oder Überwachungen laufen. Und es wird ja auch vor Blogs generell alles, was man so gelesen hat bisher. Also es ist eine große Authentizität da, was, glaube ich, auch einfach dieser Serie so einen großartigen Erfolg beschert hat. Zu Recht.
Sie sind jetzt aber nicht wirklich mit der Polizei unterwegs gewesen.
Nein, nein, okay. Das nicht. Ich habe mich nur privat mit einem Kommissar getroffen, genau.
Ja, vor Blogs, Sie haben es ja gerade gesagt, ist eine sehr authentische Serie. Da geht es also nicht um die, also da geht es eher um die Gangster. Die Polizei spielt eine Nebenrolle und wirkt auch so ein bisschen hilflos. Als Berliner macht man sich ja Sorgen, dass auch das vielleicht authentisch ist.
Puh, das ist ein schwieriges Thema. Man kriegt ja einfach mit jetzt aus der Presse, was da gemacht wird, irgendwie mit den Immobilien, die beschlagnahmt wurden und so weiter, und mehr Überwachung, mehr Personal und so weiter und so fort. Ich lebe im gemütlichen Prenzlauer Berg und nicht in Neukölln. Das heißt, ich habe da wenig tägliche Erfahrung mit. Kann ich schwer dazu wirklich was sagen.
TV-Kommissarin, das ist ja ein beliebter Job in Deutschland. Manche hören gar nicht mehr auf. Also Ulrike Volkerts ist so ein Beispiel dafür. Die ist, glaube ich, jetzt schon seit 30 Jahren dabei. Wäre für Sie das als Krimi-Fan was? Fernsehkommissarin bis zur Rente?
Ja, schon. Also ich bin da, fände ich natürlich toll. Und Tatort ist natürlich auch so ein Klassiker. Aber es gibt natürlich noch tausend spannende andere Rollen. Also von Anwältinnen über Kindergärtnerinnen über egal, was es da gibt. Aber gerade wechselt ja auch, wird das Team wechseln in Berlin, genau. Die wird eine neue Kommissarin, oder weiß ich nicht, wird jemand Neues gesucht, und auch beim Polizeiruf Brandenburg. Also ich hätte auf jeden Fall da darauf Lust, und nicht nur.
Schauen wir mal, was danach kommt. Richtig. Sagt Lisa Marie Janke, demnächst zu sehen als Kommissarin in der dritten Staffel der Berliner Gangsterserie Four Blocks. Laute Motoren, tiefer gelegte Autos und viel PS. Autotuning ist ein Hobby, das man vor allem aus Hip-Hop-Videos und Filmen wie Need for Speed kennt. In den letzten Jahren ist dieses Hobby in Verruf geraten. Die Polizei macht die Tuner für illegale Autorennen verantwortlich. In Hamburg wurde 2017 mit der Soko Autoposer eine Sondereinheit gebildet, die für Ordnung auf den Straßen sorgen soll. In Hamburg aller Mühe stört das aber niemand. Die Szene trifft sich einfach weiter an einer Tankstelle. Lena Fiedler hat sich dort umgeschaut. Hallo.
Hallo.
Lena, damit wir wissen, über was wir sprechen, erklär doch einfach noch mal kurz, was genau Autotuning ist.
Also Autotuning, es sind Autos umbauen, am Motor rumschrauben, Felgen und Karosserie verändern, kurz einfach den Wagen aufmotzen.
Damit er schneller fährt, nehme ich an. Wie viel Geschwindigkeit haben die getunten Autos dann?
Das ist schwer zu sagen. Also es kommt natürlich auf das Auto an, aber so 10-15%, sagt man, kann man bei Geschwindigkeit schon rausholen.
In vielen Städten ist daraus eine eigene Szene entstanden. Du kennst jetzt die Szene von Hamburg aller Mühe, die sich da an der Tankstelle trifft. Was machen die da?
Man muss sich dieses Event vorstellen wie so eine riesige inoffizielle Automesse, aber ohne feste Regeln. Und die treffen sich ab Karfreitag jedes Wochenende bis September. Und schon der Weg hin zur Tankstelle, die war eigentlich ziemlich groß, die ist schon komplett zugeparkt mit total vielen Autos. Und direkt an der Tankstelle sieht es so aus wie auf einem riesigen Straßenfest. Menschen sitzen auf Campingstühlen herum, rauchen Shisha, trinken Energydrinks und hören Musik. Manche Leute versuchen mit ihren Autos auf die Tankstelle zu kommen, aber die haben dann kaum noch eine Chance. Und hier gilt die Regel, wer zuerst kommt, parkt zuerst.
Was sind das für Leute, die sich da treffen?
Die sind alle relativ jung, so zwischen 20 und 30 Jahre alt. Viele von denen sind tätowiert, auffällig viele Männer, aber auch Familie mit Kindern. Und die meisten sehen völlig normal aus. Und den Nummernschildern nach kamen die meisten aus Hamburg, klar, aber auch viele aus Kiel, Neumünster, Oldenburg.
Okay, und hast du da auch jemanden von denen ein bisschen besser kennengelernt? Hat er dir mal erzählt, warum er das macht?
Ja, den ersten Tuner, mit dem ich gesprochen habe, der wollte gerade zwischen ein paar Autos eine Shisha anmachen. Das war Jay. Jay war 24 Jahre alt. Das war so ein Typ mit Sonnenbrille, dunklem Bart und Siegelring am Finger. Und der stand mit einem Kollegen an einem grauen 1er BMW herum und der hatte nämlich sofort Lust, mit mir zu sprechen und hat mir dann erklärt, wie er überhaupt zum Autotuning gekommen ist.
Seit 24 Jahren ist mein Vater Autohändler und deswegen dreht sich mein Leben nur noch um Autos. Ein Mann macht sozusagen, oder generell eine Person macht das Auto aus. Wenn du eine Person siehst und nachher das Auto siehst, wie das aussieht, dann dementsprechend kannst du die Person auch einkategorieren.
Ja, also nach dem Motto, zeig mir deinen Wagen und ich sag dir, wer du bist, ist ja eine interessante These. Mein Auto sieht aus wie ein fahrender Schrotthaufen. Aber ich gehe mal davon aus, dass für die Tuner ein Auto eben nicht nur ein fahrbarer Untersatz ist, sondern ja, was, womit die sich identifizieren. Und deshalb basteln die sich das so individuell zurecht. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man eigentlich so sagen. Wenn man Tuner fragt, warum tunt ihr überhaupt, dann sagen die halt, das ist die falsche Frage, weil die fragen sich eher, wie es sein kann, dass jemand nicht tunt. Also dein Auto hätten sie jetzt nicht verstehen können. Für die meisten Leute, die ich da an der Tankstelle getroffen habe, für die ist das Auto ein individuelles Ausdrucksmittel. So wie für viele andere vielleicht die Kleidung oder ein Handy oder, naja, irgendwelche Statussymbole. Und das größte Verbrechen für Tuner wie Jay ist Serie fahren, so wird das da genannt. Das heißt, man hat ein Auto, das von der Stange kommt, an dem nichts gemacht wurde und dass man einfach so fährt, wie es aus der Fabrik gekommen ist.
Ein Auto muss einzigartig sein.
Und wie sieht das dann aus, so ein einzigartiges Auto?
Ja, ganz unterschiedlich. Also ich habe von Folierungen viel gesehen, also so Goldfolierung oder unglaubliche Felgen. Da waren wirklich komplett verrückte Felgen. Oder halt, wenn man es tiefer legt, die Tuner haben auch so Sportsitze sich einbauen lassen, haben sich Ledersitze besticken lassen tatsächlich. Und dann gab es natürlich riesige Musikanlagen, die hinten im Kofferraum sind. Oder wenn der Motor nicht vorne ist, dann vorne unter der Motorhaube. LED-Lichter gab es, also eigentlich das ganze Programm.
Also bei jungen Menschen in schnellen und getunten Autos, da kommen mir ja gleich so Schlagzeilen der letzten Jahre in den Kopf von illegalen Autorennen. Da sind ja auch Menschen bei getötet worden, Beteiligte, Unbeteiligte. Und die Polizei schaut da ja jetzt auch genauer hin. Wie ist das denn an dieser Tankstelle in Alamö? Ist da auch Polizei präsent?
Ja, da waren ziemlich viele Polizisten da. Und die standen genau gegenüber von der Tankstelle. Also es war wie so ein Graben zwischen den beiden. Und die standen da mit mehreren Einsatzwagen, einem Social-Media-Team. Und was sie noch mitgebracht hatten, war ein Museumswagen der Polizei. Das war ein Ford Granada, um sich wahrscheinlich mit den Autotunern ein bisschen anzufreunden. Und in Hamburg gibt es ja jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren eine Sonderkommission. Die heißen die Soko Autopose. Und deren Leiter hatte am dem Morgen eigentlich schon auf Twitter angekündigt, dass er kommen wollen würde. Und der ist halt der größte Feind der Szene. Der kam dann aber nicht, dafür aber Tobias Greve. Und der ist der Leiter dieses Social-Media-Teams. Und Greve war extrem viel beschäftigt den ganzen Tag, aber er hat mir zwischen zwei Kontrollgängen an der Tankstelle kurz den Einsatz erklärt. Und man hört wahrscheinlich auch ein wenig, dass es hektisch zugegangen ist.
Die Aufgabe ist einmal Präsenz zu zeigen, dass hier die Leute sich daran erinnern, dass die Polizei auch vor Ort ist und entsprechend die Regeln einzuhalten sind, bitte. Und natürlich unsere zivilen Kollegen haben die Aufgabe, dann Gesetzesübertretungen dann auch zu ahnden und zu dokumentieren.
Gesetzesübertretungen zu dokumentieren, sagt er. Die stehen ja da nur rum. Was könnten das denn für Gesetzesübertretungen sein?
Ja, in Deutschland sind das die Veränderungen am Auto, also das Tuning an sich. Das ist nur im begrenzten Maß erlaubt. Und die ganzen Veränderungen, seien es die Felge oder was auch immer, das müsste immer beim TÜV eingetragen werden. Und die Soko Autoposer, die laufen dann den ganzen Tag über diese Tankstelle und schauen sich an, ob da im Auto etwas verändert wurde, was man nicht verändern darf. Und die suchten dann da eben nach, wie Greve sagt, Ungesetzlichkeiten.
Klassischerweise sind es hier in der Umgebung Geschwindigkeitsüberschreitungen, gefährliche Fahrmanöver, teilweise auch Autorennen. Wobei man aber sagen muss, Tuning ist ja an sich ein ganz harmloses Hobby. So, ne? Um die geht es uns auch gar nicht, sondern es gibt halt in jeder Szene ein paar schwarze Schafe und wegen denen sind wir hier.
Ja, haben die denn auch ein paar schwarze Schafe gefunden, als du da warst?
Nein, also ich habe niemanden gesehen, der geschnappt wurde. Aber also wenn ich jetzt Autotuner wäre, dann würde ich, wenn ich weiß, dass da so viel Polizei ist, natürlich die Autos, die vielleicht jetzt nicht gesetzesgemäß verändert wurden, auch nicht unbedingt mitbringen. Da fährt man da wahrscheinlich lieber mit dem Zweitwagen vor.
Ja, also mir kommt das so vor, das liegt auch vielleicht daran, dass wir jetzt nur Männer gehört haben, dass das eigentlich auch eine männliche Sache ist. Also sind da auch Frauen unterwegs in der Szene?
Also die meisten Frauen, die ich gesehen habe, die standen immer so dabei. Das waren Beifahrerinnen. Die Szene ist aber nicht komplett männlich. Also sie ist schon männlich und leider auch teilweise sexistisch. Es liegt vermutlich auch daran, dass alle Role Models, die es gäbe, sind halt eben Männer. Und wenn Frauen in Filmen oder in der Musik auftauchen, dann sind das immer nur so Boxenluder, hätte man früher gesagt.
Was und heißt das? Ist sexistisch? Sieht man das irgendwie? Also wie hast du das denn wahrgenommen dort vor Ort?
Das sieht man schon, wenn man nur rumläuft. Da muss man eigentlich mit niemandem reden, weil die Autos hatten teilweise so Aufkleber mit Sprüchen wie Schluck, du Luder oder 100% Sauger, hier blasen nur die Weiber.
Oh Gott.
Aber mich hat das auch die ganze Zeit gestört, dass ich nur Männer gefunden habe, die mit mir sprechen wollten.
Also auf jeden Fall eine sehr eigenwillige Szene. Hast du denn auch jemanden kennengelernt, der dich fasziniert hat und der dir das vielleicht auch wirklich ein bisschen nahe gebracht hat, dieses Hobby Autotuning?
Ja, mein Lieblingstuner, das war Tarek. Den habe ich ganz am Ende kennengelernt. Aber den wollte ich schon den ganzen Tag kennenlernen, weil der ist der Besitzer eines Fiat Multiplas. Und dieser Wagen, der stand schon direkt vor der Tankstelle, direkt vorm Eingang. Und der war super. Und dazu muss man aber wissen, dass der Fiat Multipla in der Szene und auch allgemein als das hässlichste Auto der Welt bekannt ist. Und irgendwann kam dann endlich Tarek um die Ecke. Der war 26 Jahre alt und seines Zeichens Besitzer des hässlichsten Autos der Welt.
Ich fahre einen Fiat Multipla. Gekauft, einfach weil er hässlich ist, tatsächlich. Einfach war Spaß am Anfang und Stück für Stück ging es dann los und dann ist er halt so wie jetzt.
Fiat Multipla sagt mir jetzt überhaupt nichts. Wie sieht er denn aus?
Wirklich hässlich. Der hat vorne so eine ganz flache Motorhaube und dann wächst er so nach hinten so kastenförmig groß. Und der von Tarek ist halt von ihm durchs Autotuning noch hässlicher gemacht worden, weil der ihn dann so mattrot foliert hat. Und was verrückt war, das hat Tarek erzählt, hat einfach einen fünfstelligen Betrag investiert, um den Wagen zu tunen.
Alles. Also Fahrwerk ist ein Luftfahrwerk drin, ist eine Sonderanfertigung von Carsport. Zu den Felgen, also 18 Zoll Felgen, Lochkreis umgebaut von 4x98 auf 4x100 mit Verbreiterung und Umbau auf Stehbolzen, damit ich Lacknatz fahren kann. Die Kotflügel wurden verbreitert, die komplette Karosse wurde gecleant. Also der hatte vorher, hatte er Zierleisten gehabt, die sind jetzt auch nicht mehr dran. Krass. Der hat eine Klappenabgasanlage drin, 3,5 Zoll, haut raus, 127 Dezibel, also das ist schon krank.
Ja, bei Tarek habe ich begriffen, dass es schwierig ist, diese gesamte Szene über einen Kamm zu scheren, was irgendwie häufig passiert. Mit diesen illegalen Autorennen, auf die die Polizei irgendwie aus ist, damit hat Tarek halt überhaupt nichts zu tun. Und er hat am Ende unseres Gesprächs auch eine schöne Begründung dafür gefunden, warum man überhaupt Autos tunt.
Weil Schönheit jeder kann. So, weil cool. Wenn ich jetzt mir halt irgendwie ein BMW oder ein Audi, der steht halt überall, dann ist das halt langweilig.
Und Autotuning ist offenbar nicht langweilig. Lea Fiedler war für die Echtzeit bei den Autotunern von Hamburg Allermöhe. Danke, Lena.
Dankeschön.
Recht und Gesetz beschäftigen uns in dieser Stunde und da ist ja nicht alles in Stein gemeißelt. Jede Gesellschaft hat auch ungeschriebene Regeln und eine davon lautet, Cheerleader sind hübsch, können tanzen und sind weiblich. Aber in einer freien Gesellschaft kann man sich natürlich auch über solche Regeln hinwegsetzen und dann wird's spannend. Aus Wien hören wir jetzt Sichan Govedavica.
Ihre Kostüme sind quietschbunt und hauteng. In den Händen halten sie zerzauste Tanzwedel. Sie zeigen wilde Hebefiguren, gewagte Sprünge und Salti. Dazu eine ausgeklügelte Choreografie samt sexy Hüftschwung. Und am Ende darf auch die typische Pyramide nicht fehlen. Aus der Entfernung betrachtet sind die Vierleaders eine klassische Cheerleader-Truppe. Und doch sind sie etwas Besonderes, denn bei den Vierleaders tanzen nur Männer. Einer von ihnen ist Romet Felderer.
Männertanz hat oft sehr was Steifes, sehr was Förmliches und das schaut nicht nach sehr viel Spaß aus. Wir bringen Spaß rein, bewegen uns so, wie man es auch nicht erwartet, setzen den Arsch ein, wir lernen twerken.
Romet Felderer ist eigentlich Sozialarbeiter und 34 Jahre alt. Bei den Vierleaders macht er seit 2 Jahren mit. Sein Vollbart steht im Kontrast zu der Uniform der Vierleaders. Den engen türkisblauen Hotbands, die sich vom ebenfalls engen orangefarbenen Oberteil und den Kniestrümpfen absetzen. Türkise Hosenträger und ein passendes Stirnband runden das Outfit ab.
Die Sportkleidung für Männer ist normalerweise sehr weit und komfortabel und bequem. Und Frauenmode ist sehr eingeschnitten und das enthüllt alles, jedes Speckröllchen, jede Falte. Und da braucht man schon viel mehr Selbstbewusstsein, sich zu bewegen. Wir haben jetzt unsere Höschen sind Größe S, wir sind viel zu klein, es spannt alles, es ist, kostet Überwindung, da mal sich zu bewegen, drin zu, sich zu präsentieren. Es kostet mich Überwindung, weil ich das als Mann nicht gewohnt bin und für Frauen ist das sehr Alltag.
Geschlechterklischees umkehren und gegen den Strich bürsten, das ist die wahre Mission der Vierleaders. Ihre Performances begleiten den Sport Roller Derby, einen Vollkontaktsport mit Rollschuhen, der von Frauen ausgeübt wird, aber so gar nicht dem Klischee von Frauensport entspricht. Der Sport ist sehr schnell, dauernd kommt es zu Bodychecks, die Spielerinnen tragen Zahnschutz, weil ab und an auch Ellenbogen in den Gesichtern landen. Die vier Leaders waren zunächst nur Fans und Freunde der Vienna Roller Girls, des ersten Roller Derby Teams Österreichs. Dann wollten sie aber den Spieß umdrehen. Es schreibe schließlich niemand vor, dass Männer von Natur aus für den harten Sport und Frauen für die leicht bekleidete Ablenkung zuständig sein müssen.
Wir haben uns vor ein paar Jahren überlegt, wie können wir das unterstützen. Wir übernehmen einfach die klassischen Frauenrollen im Sport. Wir feuern an, sind sexy dabei und weisen eigentlich darauf hin, wie skurril das Ganze ist.
Und das kommt gut an. Die vier Leaders sind nicht nur in Österreich in der Roller-Derby-Szene sehr bekannt. Karin ist heute aus Ljubljana nach Wien angereist, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Sie bringt es so auf den Punkt.
Ja, die vier Leaders sind top, weil sie die einzige, soweit ich weiß, Männermannschaft sind, die echt die Frauen unterstützen und nicht umgekehrt. Und weil sie top Werbung für unseren Sport machen und halt schon auch super zum Anschauen sind.
Die Männer mit Tanzwedeln treffen den Nerv der Roller-Derby-Fans. Denn auch die Sportlerinnen haben Rollenbilder und Geschlechterklischees umgekehrt, sagt Karin.
Gerade Kontaktsport ist Männersport. Es gibt so viele Sportarten, die als Männersportarten gesehen werden. Und da ist Rollerderby eben was Besonderes, weil es ein Frauensport ist und trotzdem aber Kontaktsport. Es ist ganz schwierig oft, wenn wir erklären, was wir machen und alle so irgendwie so das Gefühl haben, das geht ja gar nicht, weil ihr seid ja Frauen. Das muss ja irgendwie freundlich sein, Ballett oder irgendwas. Und dann kommen eben die Mädels daher und machen etwas ganz anderes.
Anders sein. Genau das machen auch die vier Leaders. Mit sehr viel Spaß bei der Sache und einer ordentlichen Portion Selbstironie. So lassen sie jedes Jahr einen Kalender produzieren mit Fotos in bester Pin-Up-Manier. Oder bauen in ihre Choreografie eine Figur ein, die einen ejakulierenden Penis darstellen soll. Das gefalle nicht unbedingt jedem, sagt Vierlieder Romet Felderer schmunzelnd.
In Internetforen klingt es manchmal ganz anders. Also da ist es schon bis zu Todeswünschen gekommen, einfach nur, weil wir uns das Falsche anziehen oder uns falsch bewegen. Und das eskaliert sehr schnell, aber die persönliche Rückmeldung ist meistens sehr positiv.
Und wenn Sie sich selber mal ein Bild von den Cheerleadern mit Vollbart machen wollen, geben Sie doch mal vier Leaders bei YouTube ein. Lustig ist das auf jeden Fall. Recht und Gesetz und Mode, das sind natürlich Gegensätze. Mit Mode kann man seine Persönlichkeit ausdrücken. Gesetze schränken den Einzelnen eher ein. Was aber, wenn man vor Gericht steht? Könnte man da nicht mit der richtigen Garderobe die eigene Person ins rechte Licht setzen? Weil sie den Gerichtssaal zum Laufsteg machte, hat kürzlich die junge Hochstaplerin Anna Sorokin in New York für Schlagzeilen gesorgt. Sorokin erschien in mädchenhaften Kleidern und teilte ihren Courtroom-Style auf Instagram, was natürlich ein gefundenes Fressen für die Boulevardpresse war. Wir haben uns gefragt, wie das eigentlich in Deutschland ist. Gibt es da Regeln, wie man vor Gericht zu erscheinen hat? Gesine Kühne hat über die sogenannte Courtroom-Fashion recherchiert und ist bei der Telenovela Janet the Virgin fündig geworden.
Ah yes, you recall Bruce is representing Rogelio in his breach of contract lawsuit.
It's gonna be fine. As long as Rogelio figures out how to dress himself.
Die Figur Rogelio de la Vega ist ein selbstverliebter Telenovela-Darsteller in der TV-Serie Jane the Virgin. Als er vor Gericht muss, nervt er seinen Anwalt mit Bildern. Welchen Anzug soll er nur vor Gericht tragen? Welcher Anzug lässt ihn unschuldig aussehen? Eine ziemlich überdrehte Szene, so wie die ganze Serie. Denn der Anwalt als Styleberater, das erscheint absurd. Aber nur auf den ersten Blick, sagt die Berliner Anwältin Lina Böcker.
Ich rate zum Beispiel Frauen, sich nicht so mädchenhaft zu kleiden. Einfach um ein bisschen ernst genommen zu werden, irgendwie vor Gericht. Weil es meiner Erfahrung nach einen schlechten Eindruck macht, wenn man versucht, da irgendwie zu kokettieren und mit Mädchenattributen zu spielen. Während ich, glaube ich, Männern eher immer raten würde, bleib am besten so, wie du bist. Verkleide dich nicht, denn wir sind ja hier, weil wir wissen, dass wir Recht haben und können da auch souverän so auftreten, wie wir sind.
Was Lina Böker hier beschreibt, hat einen Namen: Courtroom Fashion, Gerichtssaalmode. Diana Weiß, Modesoziologin und Dozentin an der Akademie Mode und Design in Berlin, erklärt.
Man kann es tatsächlich mit dem Forschungsgespräch am ehesten noch vergleichen. Es ist natürlich ein offizieller Anlass. Ein Gerichtsprozess hat auch immer etwas von einer Bühnensituation. Also es gibt Publikum, es gibt irgendwie Leute, die beeindruckt werden können. Und vor allem spielt ja auch neben der faktischen Beweislage, die dargestellt wird, auch ein persönlicher Eindruck der Angeklagten eine große Rolle auch bei der Urteilsfindung.
Courtroom Fashion, ein provokanter Begriff. Denn eigentlich, so unsere Vorstellung, hat Mode vor Gericht keine Rolle zu spielen. Schuldig oder unschuldig, das darf ja nicht von der Kleidung abhängen. Und tut es vielleicht doch ein bisschen. Authentizität ist auch hier, wie so oft in der Mode, ein wichtiges Stichwort. Anna Sorokin hat mit ihren Kostümen für Aufsehen gesorgt. Denn in ihrem Fall, eine angeklagte Hochstaplerin, gibt es ja eigentlich kein authentisch. In ihrem Fall wären wohl neutrale, respektbekundende Outfits eine bessere Wahl gewesen als kurze Kleider und luftige Blusen. Männer haben es allerdings auch da leichter.
Dreiteiliger dunkler Anzug, weißes Hemd, neutrale Krawatte, damit kann man eigentlich nichts falsch machen. Und damit sagt auch ein Mann nicht besonders viel über sich aus. Das ist eigentlich ein anti-individuelles Kleidungsstück. Also es blendet sozusagen diesen ganzen Bekleidungsaspekt einfach aus. Da kann man einmal gucken, der hat sich ordentlich angezogen, ist abgehakt. Für Frauen ist es immer schwieriger, weil sie eben kein vergleichbares Kleidungsstück haben.
Natürlich haben Zivilprozesse andere Regeln als Strafprozesse. Und in den USA bekommen Angeklagte, wenn sie dann von einer Jury für schuldig oder nicht schuldig befunden werden, oft eine große Bühne. Dann gilt es, nicht nur die Richter zu überzeugen, sondern auch die Geschworenen. So eine Beeinflussung durch Kleider kann auch schon mal in Deutschland vorkommen. Aber, so sagt die Anwältin Lina Böker,
eine echte Courtroom-Fashion gibt es, glaube ich, nicht. Was man aber, glaube ich, sagen kann und was vielleicht auch im juristischen Bereich irgendwie was Spezielles ist, ich würde das nicht Courtroom-Fashion nennen, sondern irgendwie Law-Fashion. Ich glaube, es gibt immer noch so einen gewissen Respekt der in Anführungsstrichen Normalbevölkerung vor den Anwälten und dem ganzen Rechtswesen. Also vielen merkt man das an, wenn die zum Beispiel auch das erste Mal hier in die Kanzlei kommen, dass sie sich irgendwie schick gemacht haben, was Ordentliches angezogen haben. Die haben dann halt doch ein Blüschen an und sehen ordentlich aus und wundern sich dann, wenn wie bei uns die Anwälte im Poloshirt rumlaufen. Den Respekt vor diesem ganzen Berufsstand, der spiegelt sich unterbewusst schon noch irgendwie bei den meisten Menschen dann im Outfit-Output wieder.
Anna Sorokins mädchenhafte Flatterkleider ließen diesen Respekt wohl vermissen. Offenbar war es ihr und ihrer Styleberatung, die nicht aus der Anwaltschaft kam, wichtiger, das Image der geldgesegneten jungen New Yorkerin aufrechtzuerhalten. Das kam so gut an, dass sie nun 12 Jahre hinter Gitter muss.
La vie en rose. Vom Leben und Überleben in Paris.
Paris, eine Stadt, die es einem nicht leicht macht, der man aber auch vielleicht gerade deshalb verfallen kann. Wir von der Echtzeit sind dieser Serie verfallen und deshalb wiederholen wir sie ab heute nochmal. Worum geht's? Unser Held ist Deutscher, lebt in Paris und muss sich ganz schön abstrampeln. Seit 20 Jahren schon. Und genauso lange geht er in sein Stammlokal am Gare de l'Est und spielt Rapido. Höchste Zeit also, dass er endlich mal einen Treffer landet. Drücken wir fest die Daumen, dass es heute endlich klappt.
Das erste Mal, als ich in Paris angekommen bin, das war vor 20 Jahren, da bin ich am Gare de l'Est angekommen. Also es war schon, du beschreibst das Gefühl, es war voll, also viele Menschen am Bahnsteig. Und dann war ich also ziemlich verloren, aber was mich dann beeindruckt hatte, war das Vogelzwitschern, das am Bahnhof war. Das war so ein unglaublicher Kontrast, also die vielen Menschen, die da am Bahnhof herumschwirrten und dann das Vogelzwitschere. Das hat mich sehr beeindruckt. Ja, ich bin halt, komme halt aus der deutschen Provinz, Kleinstadt. Ich bin jetzt 200.000 Einwohner und bin dann in Paris, komme da an. Also das ist etwas, was ich noch nie erlebt habe. Und da musste ich dann halt sehen, wie ich mich da zurechtwurschtle. Man sieht das ja jetzt auch hier wieder. Also wir können kaum uns vorwärts bewegen. Also man wird, wenn man nicht aufpasst, angerempelt, umgerempelt. Und das kennt man halt in einer Kleinstadt nicht. Ich habe einen Rucksack dabei. einen kleinen Koffer. Da war im kleinen Koffer war meine Doktorarbeit drin, an der ich gerade schrieb. Und ein paar Schuhe, Socken. Im Rucksack war dann der Rest drin. Und das war's. Und so bin ich in Paris angekommen. Wenn man mich sieht, schätzt man mein Gewicht auf 54. Stimmt aber nicht. Ich wiege 62. Wenn man mich laufen sieht, denkt man, ich bin 1,58 Meter groß. Stimmt aber nicht. Ich bin 1,75 Meter groß. Kurz die Zahlen ankreuzen. 2, 4, 10, 12. Man denkt auch, ich bin 38 Jahre alt. Stimmt aber nicht. Bin 10 Jahre älter. Ja, vor 20 Jahren bin ich angekommen in Paris. Am Gare de l'Est. Und das ist hier die Kneipe, beziehungsweise das Bistro, in dem ich zum ersten Mal in Paris war. Also direkt, das meinen ersten Kaffee habe ich hier getrunken. Und jetzt spiele ich hier so aus Traditionsgründen immer Rapido oder Amigo, wie man es auch immer nennen mag. Das ist die 7. Jetzt haben wir die 18, die habe ich. Ich bin halt ein Leichtgewicht mit den 62 Kilo und den 1,75 Meter. Aber in dieser Stadt ist das ein Vorteil. Jetzt fehlen mir noch 3 Zahlen. Auf einen Quadratkilometer kommen hier 21.300 Einwohner. Das muss man uns mal vorstellen. Wieder nicht. 15 habe ich nicht gespielt. Und überall ist es voll, alles völlig überlastet. In der Stadt, in den Straßen. Es ist überall, es ist ein Gewusel. Schauen wir uns das mal an. Die 20, das ist ein Treffer. Und da kann ich mich mit meiner Körpergröße, kann ich mich da natürlich, vor allen Dingen mit meiner schlanken Statue, kann ich mich davor an den Leuten vorbei wuseln in diesem dichten Gedränge. Das ist wirklich, bin gut gebaut für die Stadt. Jetzt fehlen mir noch 2, also es müsste ja gehen. 26 habe ich nicht. Und jetzt, ich habe halt studiert in Freiburg und dann war die Überlegung, wie es weitergeht. Und ich bin immer ein frankophiler Mensch gewesen. Und da habe ich gesagt, ich gehe nach Paris. Kommt die nächste Zahl und knapp daneben, 9. Und apropos Doktorarbeit, die ist immer noch nicht fertig. Ich bin noch dran. Sieht wieder schlecht aus, aber jetzt habe ich noch 5 Bonuswürfe, um das mal so auszudrücken. Und die habe ich. Jetzt heißt es, einer von 4 und ich habe gewonnen. Ja, nach Paris zu gehen ist natürlich, wenn man aus einer kleineren Stadt kommt, ein Babonspiel. Die 8, wieder daneben. So viele Menschen auf einmal, teilweise auch sehr unpersönlich. Tja, und dann mal wieder lange nichts, dann mal wieder 20 Euro. Und jetzt zur letzten Zeit, da habe ich nur daneben getroffen. Ich verstehe es nicht, seit 3 Monaten habe ich nichts mehr gewonnen. Das heißt ja nicht, wenn man viele Leute um sich herum hatte, dass man dann, da kann man trotzdem einsam sein, was ja hier für die Stadt auch zutrifft. Und daneben die 19, das ist echt eine schlechte Phase. Man soll aber nie aufgeben. Ich kann immer noch nicht sagen, ob das jetzt Nito oder Volltreffer ist. Das habe ich für meinen Teil jetzt noch nicht entschieden.
La Vie en Rose, ein Pariser Tagebuch von Tom Heidhoff. Mit Lorenz Eberle.
Nächste Woche dann mehr von Tom Heidhoff und Lorenz Eberle. Für heute war es das von uns. Unsere Serie können Sie als Podcast abonnieren, ebenso wie die ganze Sendung. Ich bin Susanne Balthasar. Tschüss, schön, dass Sie dabei waren.